Liebe Zuschauerinnen zwischen Flensburg, Hamburg und Osnabrück, liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zum neuen Experten-Talk. Kreuzfahrten sind beliebt wie niemals zuvor, aber Deutschlands wichtigste Luxuswerft, die Meyer-Werft in Papenburg, steckt in einer tiefen Krise. Es klafft eine Finanzierungslücke von 2,7 Milliarden Euro bis 2027 und mehr als 400 Jobs sollen gestrichen werden. Was für eine Zukunft hat der Kreuzfahrtbauer noch? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Herzlich willkommen, Thomas Gelder. Er ist erster Bevollmächtigter der IG Metall Leer Papenburg und Ex-Betriebsratschef der Meyer-Werft. Olaf Lies, Wirtschaftsminister in Niedersachsen, und meine sehr geschätzte Kollegin Luisa Riepe. Sie ist die Chefredakteurin der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bevor wir durchstarten, ein Hinweis an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie immer können Sie unterhalb des Livestreams Fragen stellen und diskutieren. Wir haben auch im Vorfeld schon unheimlich viele Zuschriften bekommen. Das Thema brennt den Menschen wirklich unter den Nägeln. Und viele fragen sich, wie schlimm ist diese Krise tatsächlich? Die Meyer-Werft, die existiert schon seit mehr als 200 Jahren und hat schon so manchen schweren Sturm hinter sich gebracht, erfolgreich. Aber unterscheidet sich diese Krise vielleicht von vorherigen, Herr Gelder?
Sie unterscheidet sich deutlich von den vorigen, das muss man sehr deutlich sagen. Dann, es ist ja nicht das erste Mal, dass die Meyer-Werft eine Krise ist, aber ich würde sagen, dann diese Krise ist so bedeutsam, dass sie nach über oder fast 230 Jahren Schiffbau die schwerste Krise in der Geschichte der Meyer-Werft überhaupt ist. Das muss man an der Stelle, glaube ich, auch so deutlich formulieren.
Luisa, wie schätzt du die Situation ein?
Ja, ganz ehrlich, ganz ähnlich. Das ist schon wirklich eine schwerwiegende Krise. Ich weiß nicht, ob ich schon von einer existenziellen Krise sprechen würde. Klar ist aber ganz eindeutig, es muss sich unbedingt was tun bei der Meyer-Werft. Ob das jetzt total angenehm wird für die Beschäftigten oder auch für die Eigentümerfamilie, ich glaube, darüber können wir heute nochmal im Laufe dieser Aufzeichnung diskutieren, denn es gibt ja so ein paar Lösungsansätze, wie die Meyer-Werft wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangen könnte. Aber da bin ich heute auch genauso wie du gespannt, zu welchen Themen wir da kommen werden.
Herr Lies, wie alarmiert sind Sie in Hannover gewesen, als Sie die Nachrichten bekommen haben aus Papenburg?
Ja, wir sind sehr alarmiert und das jetzt schon länger, weil wir natürlich jetzt ehrlicherweise über viele, viele Jahre, aber sehr intensiv auch in den letzten beiden Jahren im Austausch mit der Werft sind und die auch eine Reihe von Maßnahmen schon ergriffen worden sind. Das ist tatsächlich auch durch externe Faktoren. Also wir haben Corona mit den Auswirkungen. Wir haben die Kriegssituation mit den gestiegenen Energiepreisen, Lieferbedingungen, die eine Rolle gespielt haben. Also es gibt also eine Reihe von externen Faktoren, die sozusagen diese Kette von Schiffsfolgen, die gebaut werden, durchbrochen haben. Aber es gibt auch interne Faktoren, die eine Rolle spielen. Also diese Summe, das macht mir schon große Sorgen. Das ist so intensiv, wie wir es eigentlich so noch nicht haben.
Herr Gelder, wie reagiert denn die Belegschaft auf der Meyer-Werft?
Ich glaube, die Belegschaft hat in der Tat ein paar Tage gebraucht, um überhaupt zu begreifen, mit welcher Krise sie geraten ist. Mittlerweile muss man sehr deutlich sagen, dann, wir sind ja täglich, sag mal, auf der Werft und reden mit den Beschäftigten. Dann, es herrscht große Angst und Unsicherheit. Und diesmal nicht nur bei den Beschäftigten, sondern auch außerhalb der Werft, bei deren Familien. Das habe ich so in dieser Art und Weise noch nicht erlebt.
Luisa, vielleicht kannst du uns einmal erklären, was für eine Rolle und Bedeutung spielt die Meyer-Werft eigentlich für den Nordwesten Niedersachsens?
Ja, kann ich sehr gerne tun, denn man muss sich ja vor Augen halten, die Meyer-Werft ist eines der führenden Unternehmen für Kreuzfahrtschiffbau in der ganzen Welt. Und auch wenn es jetzt im Emsland nicht unbedingt an Weltmarktführern irgendwie mangelt, da gibt es ja tatsächlich einige, muss man die Meyer-Werft auch immer herausheben. Da arbeiten aktuell ja knapp 3.300 Menschen, aber man muss sich immer auch noch mal vor Augen halten, dass da noch viele weitere Arbeitsplätze dranhängen. Ich kann da nur die Einschätzung der Wirtschaftsregion Ems-Achse teilen. Die gehen davon aus, dass ungefähr 18.000 Arbeitsplätze in der Region an der Meyer-Werft hängen, indirekt, direkt. Und wenn man jetzt mal so eine Stadt wie Papenburg anguckt, knapp 40.000 Einwohner, und man kann davon ausgehen, die Hälfte der Mitarbeiter der Meyer-Werft kommen auch aus dieser Region, dann ist das schon leicht abzuschätzen, dass es wirklich für die Menschen vor Ort eine große Bedeutung hat, was da mit der Meyer-Werft passiert.
Und Luisa, ihr habt ja ein Schwerpunktteam in der Redaktion gebildet. Was berichten die Reporter? Was schildern die Menschen in Papenburg und in der Umgebung? Was sagen die?
Ja, das ist ganz spannend. Das ist tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt, ne? Also das, was Herr Gelder vorhin beschrieben hat, die hängenden Köpfe nach den Betriebsversammlungen, das haben meine Kollegen natürlich auch mitgenommen, aufgenommen und auch wirklich als außergewöhnlich beschrieben, dass da wirklich dann mit hängenden Schultern aus den Versammlungen gegangen wurde. Gleichzeitig sagen die Kollegen aber auch, es ist irgendwie erstaunlich still im Emsland. Also wenn sie so auf anderen Terminen unterwegs sind, beruflich wie privat, da ist es jetzt nicht so, dass jeder darüber spricht. Es scheint so ein bisschen fast wie so eine eingefrorene Situation zu sein. Vielleicht aufgrund der wirklich schwierigen Lage oder eben weil man nun auch schon ein bisschen Erfahrung hat mit Krisen bei der Meyer-Werft. Das ist, finde ich, eine ganz spannende Situation, die sich da gerade zeigt.
Herr Lies, haben Sie denn schon Ideen, wie Sie möglicherweise der Meyer-Werft helfen könnten?
Ja, wir haben intensive Gespräche, die wir natürlich führen, die viel damit zu tun haben, wo sind da eigentlich gerade die Schwierigkeiten? Also ich habe es ja vorhin beschrieben, es sind sicherlich auch interne Fragestellungen der Organisation, der Struktur. Man darf nicht unterschätzen, das ist ja ein Konzern, der die Standorte in Rostock und in Papenburg hat, sozusagen als deutsche Standorte eines Konzerns, der einen weiteren Betriebsteil, einen Standort in Turku hat. Also man darf es ja, muss sich das mal ansehen, was das auch bedeutet, ein solches Unternehmen auch zu strukturieren und zu organisieren. Und das Zweite sind natürlich Rahmenbedingungen, die sich verändert haben. Also wir diskutieren ganz viel darüber, was hat eigentlich die Entscheidung des Konkurs der Reederei Genting gemacht. Also Genting hat damals ja dieses große Kreuzfahrtschiff, das in Wismar ist, gebaut oder in Auftrag gegeben, das dann nicht zu Ende gebaut werden konnte. Man muss mal sagen, wenn es die Meyer-Werft nicht gäbe mit der hohen Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen, dann könnte man das Schiff gar nicht umplanen und fertig bauen. Das wird jetzt fertig gebaut. Aber daraus ist die Sorge der Banken entstanden, wie ist das eigentlich mit Schiffsfinanzierung? Also man muss sich vorstellen, ein solches Schiff, 1,3, 1,4 Milliarden Euro teuer, wird zu 20% angezahlt und 80% der Gesamtsumme werden bei Ablieferung gezahlt. Also das ist natürlich auch für eine Werft eine unglaublich schwierige Situation, wenn man mal die Volumina nimmt. Und für die Banken ein sozusagen in ihrer Darstellung immer größeres Risiko. Also all diese Faktoren, die schauen wir uns sehr genau an. Wir machen das ja auch nicht alleine. Es gibt einen Restrukturierungsverantwortlichen, der das im Unternehmen macht. Es gibt einen neuen CEO im Unternehmen. Es gibt natürlich, wie das in solchen Situationen ist, externe Berater, die auch wir haben. Wir haben auch externe Berater, die sozusagen das prüfen. Also das ist schon eine große Mannschaft, mit der wir auch als Task Force mit MW, MF zusammen gemeinsam versuchen, jetzt in extrem kurzer Zeit auch Lösungswege zu entwickeln.
Mehrere Leserinnen und Leser fragen nach der eigentlichen Ursache der Krise. Das klingt ja so, als ob es nur ein Finanzierungsproblem wäre, dass die Banken nicht bereit wären, diese 80% zu überbrücken. Ist das wirklich der eigentliche Grund, Herr Lies, Ihrer Einschätzung
Es
nach?
ist eine Summe. Es ist eine Summe von Problemen. Also ich habe gesagt, es sind externe Probleme, die eine Rolle spielen, weil wir natürlich aus diesem klassischen Weg, es wird produziert, es wird abgeliefert, das nächste Schiff wird produziert, rausgerutscht sind durch Corona und die Auftragslage. Wir haben erlebt, dass diese Lieferkette das ist. Also es gibt externe Faktoren, die diese Lage besonders schwierig machen. Aber natürlich muss man auch feststellen, wird man sich sehr genau ansehen müssen, wie funktioniert die Struktur der Werft? Klappt das alles, wie man sich das eigentlich in einem Unternehmen dieser Größe vorstellt? Also insofern gibt es tatsächlich externe Faktoren, die sind nicht zu unterschätzen und die sind auch besonders, aber es gibt auch eine ganze Reihe von internen Faktoren, über die man reden muss und sagen muss, wie stellen wir uns eigentlich so auf, dass diese Werft jetzt nicht eine Krise übersteht? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal geschafft, sondern wir müssen daran arbeiten, dass diese Werft wirklich zukunftsfähig ist, weil das einmal noch sagen darf, der Markt ist da. Es ist ja nicht so, dass wir über ein Unternehmen reden, das Produkte herstellt, wo alle sagen, die brauche ich aber nicht. Aber im Gegenteil, der Markt ist da, der Markt will genau diese Schiffe mit hoher Qualität von tollen Kolleginnen und Kollegen gebaut. Also das matcht nicht richtig, aber es ist nicht so, dass wir von der Situation irgendwann sagen, das kann man ja gar nicht lösen, sondern wir versuchen es halt.
Und wir sprechen hier über eine Finanzierungslücke von 2,7 Milliarden Euro. Das ist schon eine Menge Geld. Ist das eine Finanzierung oder ist das auch tatsächlich Geld, was sozusagen in den Betrieb fließen müsste, um die Produktion aufrechtzuerhalten? Woraus setzt sich diese Summe tatsächlich zusammen?
Das ist schwierig, das will ich offen sagen. Das sind natürlich alles Dinge, die wir intern beraten. Deswegen ist das ganz schwierig und das macht es auch für die Menschen draußen so schwierig. Die fragen sich dann, sagt uns doch mal, wo das Problem ist. Und ich sage natürlich auch als Wirtschaftsminister und Verantwortlicher, ich kann euch nicht genau sagen, wo das Problem ist. Also ich Ich weiß, wo das Problem ist, aber ich kann es euch nicht sagen, weil es natürlich auch Internas sind, über die wir reden. Und weil wir, wenn wir parallel mit Banken reden über die Frage von Finanzierung oder mit Unternehmen über die Frage von Strukturierung, dann sind das Themen, die muss ich intern beraten. Also da bitte ich um Verständnis, und Zahlen von Herrn Schmitz öffentlich genannt worden, auch in der Betriebsversammlung. Die sind so. Und die Zahlen, die er genannt hat, zeigen, glaube ich, auch die Dimension, in der wir uns gerade bewegen. Aber wir beschäftigen uns intern wirklich mit einer Vielzahl von Zahlen. Und die haben was mit Finanzierung zu tun. Die haben was mit der Frage natürlich auch von Liquiditäten eines Unternehmens zu tun. Die haben was mit der Frage zu tun, wie quasi am Ende auch die Kosten sich entwickeln. Also das sind alles Faktoren, die gerade sehr genau untersucht werden.
Ich kann einfach nur versuchen, Herrn Lies zu unterstützen, wenn ich darf, Michael, kurz. Der Herr Lies kann dann widersprechen oder zustimmen, das muss er sich dann überlegen. Aber ich würde immer noch mal versuchen, das einzuordnen und zu sagen, also ich glaube nicht tatsächlich, dass das Land Niedersachsen in der Lage wäre, wirklich so einen großen Betrag aufzubringen oder auch nur die Bürgschaft zu übernehmen. Meine Einschätzung wäre tatsächlich, das Risiko selbst für ein wirtschaftlich starkes Land wie Niedersachsen ist einfach viel zu groß. Das wäre mit so großen Ausfallrisiken verbunden, dass es, glaube ich, schwer zu stemmen ist und am Ende auch wahrscheinlich politisch schwer durchzusetzen wäre. Denn man muss ja sagen, auch wenn die Perspektive hier bei uns eine andere ist und wir sehr wohlwollend auf die Meierwerft gucken, man muss sich ja mal die Frage stellen, was würde denn so ein Mensch aus Braunschweig sagen, wenn jetzt das Land Niedersachsen im schlimmsten Fall, ich sag mal, diese 2,8 Milliarden Euro an Steuergeldern da versenkt bei der Meierwerft. Also das Risiko würde ich tatsächlich nicht zu gering einschätzen an der Stelle. Aber Herr Lies will widersprechen.
Ja, genau, das haben Sie extra so gefragt, damit ich das mache. Sie haben mich ja wieder erwischt dabei. Das ist natürlich das nicht so im Raum stehen lassen kann. Also erstmal, die Meierwerft ist nicht eine Regionalwerft, die eine Bedeutung für einen Teilregion hat. Das ist ein zentraler Baustein niedersächsischer Industriepolitik. So vermarkten wir das übrigens auch nach außen, weil wir da auch ehrlicherweise verdammt stolz drauf sind, was da gemacht wird. Und man muss das auch mal immer sagen, was gerade die Familie Meier und gerade Bernhard Meier in den Jahrzehnten dort aufgebaut hat. Weil ich sehe immer, wenn ich da bin, natürlich, Thomas kennt es noch viel besser, die sozusagen Schiffe, die mal gebaut wurden und was sich dort in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt hat, das ist unglaublich, wirklich unglaubliche Meisterleistung, die da erbracht wird. Darauf sind wir verdammt stolz. Das Zweite ist, das ist immer ein Projekt, bei dem wir vom Bund und Land seitig gemeinsam agieren. Das muss man auch, finde. Das ist eben nicht nur eine Bedeutung für Niedersachsen. 80% der gesamten zivilen Schifffahrtskapazität, Werftkapazität, ich gebe zu Bruttoregistertonnen, aber das ist eben das, was man nehmen muss, ist allein die Meierwerft. Das heißt, die Meierwerft ist die Grundfrage Deutschlands: Wollen wir zivile Werften haben oder wollen wir das nicht mehr haben? Und viele Projekte, die in Deutschland realisiert werden, weil die Meierwerft baut ja eben nicht nur das Thema Kreuzfahrtschiffe, wir haben Spezialschiffbau, wir haben Forschungsschiffe, also all diese Großprojekte, die wir haben, die wären auch ohne die Leistungsfähigkeit der Meierwerft, die im Verbund daran mitwirkt, nicht lösbar. Und insofern, glaube ich, ist die Bedeutung der Meierwerft keine regionale. Sie ist eine, die im Land von landesweiter Bedeutung und Beachtung ist, aber sie ist vor allen Dingen eine, die wir Bund und Land gemeinsam angehen. Und das muss, glaube ich, auch die Botschaft sein. Es muss uns gelingen, im Bund und im Land gemeinsam zu agieren. Und da will ich erstmal sagen, bin ich sehr dankbar. Mein Eindruck ist, dass die demokratischen Kräfte in Deutschland, die Parteien, gerade auch die Parteien in der Region, sehr eng zusammenstehen. Also das ist jetzt kein politisches Spielfeld, sondern es ist etwas, wo alle wissen, dass es um die Existenz geht. Und sie wissen auch, dass es um, Sie haben es vorhin zu Recht beschrieben, um nahezu 20.000 Menschen geht, die mittelbar und unmittelbar Arbeit haben, die damit zusammenhängt. Das ist eine der wesentlichen Stärkefaktoren dieser ganzen Region.
Dass Bernhard Meier eine Unternehmerlegende ist, das kann man wirklich unterstreichen. Nichtsdestotrotz gibt es diese Schieflage und diese Lücke von 2,7 Milliarden Euro. Ich würde gerne noch mal auf die Ursachen zurückkommen, Herr Gelder. Aus Ihrer Sicht, aus Sicht der IG Metall und des Betriebsrates, ist das jetzt wirklich nur eine Nachwehe von Corona oder was sind wirklich die tieferen Ursachen für diese Krise?
Nee, das sind nicht nur Nachwirkungen von Corona, aber auf der anderen Seite muss man sagen, Corona war sicher ausschlaggebend, dass die Krise damit begonnen hat. Das muss man so deutlich sagen. Das Zweite ist, dass ja innerhalb der Corona-Krise, ich sag mal, die Geschäftsführung eigentlich was richtig gemacht hat. Es gab zur dem Zeit keine Kreuzfahrten und somit auch keine Neubauaufträge, muss man sehr deutlich sagen. Und man musste diese Aufträge nicht einmal strecken, sondern zweimal strecken, um die Beschäftigung in Papenburg zu sichern. Ja, und ich glaube, das gehört dann einfach nochmal dazu. Und dann kam halt, ich sag mal, dieser Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen, ja, eine sehr hohe Inflation, ich sag mal, wo die Wirtschaft auch zu kämpfen gehabt hat. Und ich will nur sagen, das letzte Schiff, was jetzt, ich sag mal, für die Japaner in der vorletzten Woche abgeliefert worden ist, ja, das sind nur eingepreist aus vor der Corona-Zeit. Und ich glaube, in der Summe muss man das einfach nochmal betrachten dann, weil das ist ja jetzt nicht einfach eine Krise, wo man sagen kann, man hat nicht nach links und man hat nicht nach rechts geguckt, sondern die Summe aller macht es dann. Und dann kommt natürlich noch hinzu, oder wie hat das gerade an einer Stelle nochmal gesagt, dann, ich glaube, dass es Zeit ist, ich sag mal, wir reden über einen Konzern, wir reden über einen Weltkonzern. Und ich glaube, dass jetzt auch die Zeit ist für einen Neustart, die Werft wieder, ich sag mal, anders und besser aufzustellen danach. Und ich glaube auch, dass man über die Preisgestaltung, die Olaf Dietz gerade schon mal angesprochen hat, darüber muss man reden. Ich halte auch diese 2080-Geschichte für nicht mehr gerechtfertigt dann. Und ich glaube auch, Karneval ist ja wieder, ich sag mal, sehr gut im Geschäft, wenn man sich die Zahlen von Karneval anguckt, in diesem Jahr nochmal wieder. Da muss man sagen, der Kreuzfahrtmarkt boomt ohne Ende. Und somit gibt es auch eine Zukunftsperspektive. Und ich glaube, dann muss man halt, ich sag mal, das, was man in den letzten Jahren nicht machen konnte. Man musste Preise reinnehmen, um überhaupt, ich sag mal, Aufträge reinzunehmen dann. Und ich glaube, die Werft muss in der Struktur auf der einen Seite neu aufgestellt werden. Und auf der anderen Seite müssen die Reedereien auch bereit sein, ich sag mal, Schiffe in Paarung einzukaufen dann, wo am Ende des Tages auch Gewinne von generiert werden dann. Und nicht, dass uns das nochmal ein zweites Mal passiert.
Herr Gelder, am Standort Turku in Finnland, da ist jetzt ja gerade das größte Kreuzfahrtschiff der Welt vom Stapel gelaufen. Ist das denn, schreibt das denn schwarze Zahlen?
Also wir werden, was Turku angeht, nicht ganz genau abgeholt, das muss man sehr deutlich sagen. Aber ich glaube, dass oder das letzte Projekt, Sie haben es ja gerade angesprochen, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, war jetzt auch nicht gerade von Gewinnen geprägt. Ja, es war größer, aber größer heißt nicht unbedingt mehr, dass man, ich sag mal, sich da eine goldene Nase daran verdient. Also Schiffbau war in der, ich sag mal, in der letzten Zeit durch Corona, durch Verschiebung dann sicherlich nicht ganz einfach dann, aber auf der anderen Seite glaube ich dann, dass die Zukunftsperspektiven wieder so sind, dass es sich lohnt. Ich möchte noch mal an einer Stelle das sehr deutlich machen. Wir reden, weil Ihre Redakteurin noch mal gerade mal gesagt hat, zu sagen dann, ja, es dringt nur ein paar hoch und es geht auch nur, ich sag mal, aus der Region. Das würde ich völlig anders sehen. Wir reden gerade darüber und damit sehe ich auch so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und hoffe dann, dass wir diese Krise gemeinsam meistern werden dann. Wir reden, ich sag mal, wenn man das aus Sichtweisen der Reedereien mal betrachtet, dann reden wir darüber dann, dass 50% der Weltkapazitäten gerade zur Diskussion stehen. Und ich glaube auch da, dass die großen Reedereien alle Interesse daran haben, diese 50% der Baukapazität nicht aufzugeben, sondern am Ende des Tages über neue Finanzierungsmodelle auch mit dafür zu sorgen dann, dass diese Werft eine neue Struktur und somit auch sicher in die Zukunft geführt werden kann.
Herr Nies, ist das dann also richtig, dass Papenburg, der Standort, unter dem Problem auch leidet, dass dort keine wettbewerbsfähigen Kreuzfahrtschiffe mehr gebaut werden können? Oder momentan zumindest nicht?
Naja, klar, jeder Industriestandort und Produktionsstandort leidet darunter, wenn er im Markt nicht mehr Preis erzielen kann, als er Kosten hat. Ich meine, er muss ja investieren. Und wir haben es ja gerade jetzt versucht zu beschreiben. Das ist natürlich dramatisch, weil eben tatsächlich, wenn man überlegt, wann so ein Auftrag eingeht und wann das Schiff abgeliefert wird, dazwischen schon ein enormes Zeitfenster ist. Und wir rückblickend in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, kein Zeitfenster hatten, wo eine derartige Preisentwicklung stattgefunden hat. Und zwar sowohl im Zinsbereich, das ist ja immens, das haben wir nicht erlebt wie in den letzten 2 Jahren, wie auch im Kostenbereich. Also alles zusammen. Und das ist schon eine dramatische Situation. Das heißt nicht, dass es ohne diese externen Faktoren kein Problem gäbe. Aber diese externen Faktoren, die sind schon gewaltig. Und daran muss man arbeiten. Und das kann man auch, weil, und das will ich immer wieder betonen, wir über ein Produkt reden, das in Zukunft noch intensiver gefragt wird, weil wir gehen ja nicht nur davon aus, dass wir hier Kreuzfahrtschiffe bauen. Wir gehen davon aus, dass wir hier am ehesten, schnellsten, intensivsten nachhaltige Kreuzfahrtschiffe bauen. Das geht sowohl für die Antriebstechnologie, für die CO2-Emissionen, für die Nachhaltigkeit. Das wird eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also Kreuzfahrtschiffbau wird gefragt sein, aber vor allen Dingen der innovativ ist. Und auch das hat die Werft und die Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Kompetenz ja jetzt wirklich über viele, viele Jahre bewiesen. Also diese besondere Situation, aus der müssen wir jetzt wieder rauskommen. Aber, und das ist ja auch die Aufgabe von Fachleuten, die werden eine Zukunftsprognose entwickeln müssen, die aufzeigt, dass diese Werft auf Dauer Bestand hat. Also auch weit über 27 hinaus. Und genau auf dieser Grundlage, und daran muss man jetzt arbeiten, alle Parameter so aufzubauen, dass das passt. Auf dieser Grundlage haben wir auch eine echte Zukunftsperspektive. Aber das müssen wir natürlich auch einmal erst erarbeitet haben.
Ich würde total gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, wenn ich darf. Sie sprachen vorhin von der Konkurrenz im Markt, von der internationalen. Da muss man ja vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass die Konkurrenz im Markt ja durchaus andere Voraussetzungen hat als die Meyerwerft.
Und
Also
wie?
zumindest die europäischen Konkurrenten sind teilstaatlich oder bekommen zumindest auch große staatliche Aufträge. Das macht natürlich was mit der Finanzierung dieser Unternehmen. Also da stelle ich mir tatsächlich schon die Frage, inwiefern das überhaupt langfristig möglich ist, dass dann eine Meyerwerft, die allein privatwirtschaftlich geführt wird, ja bisher überhaupt am Markt eine Chance hat, bei so ungleichen Voraussetzungen.
Das sprechen Sie einen absolut wichtigen Punkt an. Also nehmen wir mal die beiden zentralen europäischen Werften. So kann man Finnland gleich mitnehmen. Über Finnland, nehmen wir Italien und Frankreich. Dann ist das, was wir gerade diskutieren, also bedarf es zur Absicherung der Bauzeiten staatliche Unterstützung oder Absicherung? Die Frage stellt sich da keiner. Die Frage ist einfach dadurch gegeben, dass es staatliche Anteile sind. Das ist mal ganz wichtig. Gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Hier geht es nicht darum, eine Meyerwerft in eine Ausgangssituation zu bringen, die besser ist als die anderen auf dem Markt. Sondern die Meyerwerft hat es in den vergangenen Jahren geschafft, trotz der schwierigeren Rahmenbedingungen, trotzdem wettbewerbsfähig zu sein, trotz der Tatsache, dass sie mit dem Genting-Versagen nichts zu tun hat, sogar eine Lösung zu liefern. Also das ist tatsächlich die Ungleichheit. Es gibt zwei Wege. Wir sagen in Italien und Frankreich, ihr dürft das auch nicht mehr machen. Das werden die jetzt, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, aber es wird sich nichts ändern. Oder wir müssen prüfen, inwieweit wir Rahmenbedingungen für die Werft schaffen, die sie zumindest am Markt ähnlich positionieren. Und das ist auch ein Punkt, das muss man sich auch mal überlegen. Es ist der Meyerwerft gelungen, in der Vergangenheit ohne eine solche Situation jetzt seit vielen Jahrzehnten erfolgreich Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Also ich glaube, das ist immer ganz schwer, wo setzen wir gerade an? Aber diese Vergangenheit hat wirklich gezeigt, da muss es ja eine Marke, einen Wert, eine Konstanz gegeben haben, die für alle so klar war, dass sie es trotz dieser Schwierigkeiten geschafft haben. Und jetzt kommt dazu, wir werden einfach mehr Bauplätze brauchen, weil wir haben nicht nur die neuen Schiffe, die sowieso kommen, wir haben auch natürlich Kreuzfahrtschiffe, die nicht die Restlebensdauer im Markt erreichen werden, weil sie einfach auch von Antriebstechnologien, von Nachhaltigkeitskonzepten schwerer vermarktbar sind. Also wir brauchen auch die Bauplätze. Jetzt muss man sehen, wie kriegt man Bedingungen geschaffen, unter denen das auch in Papenburg auf Dauer möglich ist. Vielleicht darf ich noch mal einen Aspekt nehmen, der mich jetzt seit 5 Jahren vorher umgetrieben hat, der auch noch mal zeigt, dass das Thema Meyerwerft und Parkenburg der Inbegriff für die Kombination von ökologischen und ökonomischen Zielen ist. Wir haben 2014 gemeinsam den Masterplan Ems auf den Weg gebracht. Und ich habe jetzt bis 2022, 5 Jahre als Umweltminister, sehr hart daran gearbeitet, dass wir all die Projekte hinbekommen, mit der wir die ökologische Situation der Ems verbessern, das wir nie hätten machen können, wenn wir nicht den ökonomischen Vorteil dieser Meyerwerft gehabt hätten. Also zu sagen, da sichern wir Arbeitsplätze und wir schaffen trotzdem einen Mehrwert. Also das ist ein solches Projekt in ganz Deutschland zu suchen, da muss man sich schon große Mühe geben. Und insofern sage ich mal offen, wir wollen ja auch alle Projekte im Umweltbereich weiter voranbringen. Und auch für die ist es für alle Begründungen gut, wenn es uns gelingt, auch die ökonomischen Projekte, nämlich die Sicherstellung der Werft und damit die Sicherstellung der Beschäftigten zu garantieren.
Bräuchte denn die Meyerwerft in Papenburg mehr Bauplätze, Herr Lies, wenn ich Sie gerade richtig verstehe?
Nein.
Haben Sie das? Nein? Okay.
Nein, mehr Bauplätze. Das war ja mal die Überlegung. Die Werft hatte ja mal die Überlegung, mehr Schiffe parallel zu bauen. Ich glaube, man muss immer sehen, was ist wirklich machbar. Also, was wir brauchen, ist ja auch nicht nur, wir wollen jetzt zwei Schiffe bauen. Was wir auch ehrlicherweise für die Kolleginnen und Kollegen bei der Werft im Bereich der Zulieferbetriebe, der ganzen mittelbar und unmittelbar verbundenen Bau. Wir brauchen jetzt eine langfristige Perspektive, bei der die Menschen in der Region auch sicher sein können, dass es weitergeht. Weil dieses Gefühl, jedes Jahr aufzuwachen und wieder neu zu überlegen, was passiert da jetzt, das sozusagen verunsichert ja Menschen. Und deswegen geht es gar nicht darum, höher, schneller, weiter, sondern auf einem Maß, wie es die Werft in der Vergangenheit auch schon bewiesen hat, sehr stabil auch längerfristig zu zeigen, dass Aufträge und Sicherstellung der Produktion gewährleistet werden.
Die Konkurrenz aus Frankreich und Italien hat Luisa ja schon angesprochen. Das sind fast schon staatliche Konzerne, die auch staatliche Aufträge bekommen, auch gerade im Rüstungssektor, von Korvetten bis hin zum Flugzeugträger. Ist das vielleicht auch eine Perspektive für die Meyer-Werft und für die Werften oben an der Küste, Herr Lies?
Also für die Werften insgesamt ist das ja heute schon eine hohe Perspektive. Wir sehen das ja bei den Werftstandorten, die wir haben. Und auch die Meyer-Werft ist ja beteiligt an Teilkomponenten, die sie auch dafür liefert, weil sie das im Verbund mit anderen Werften macht. Also das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Man muss nur aufpassen, dass man die Bedeutung der Standorte nicht unterschätzt. Dieser Standort in Papenburg ist prädestiniert und darauf ausgerichtet, dass er erfolgreich Kreuzfahrtschiffe baut. Und wir brauchen immer mehr Standbeine, aber dieses Standbein muss gesichert werden. Wir haben ein zweites Standbein, das wir aus der Vergangenheit auch immer kennen. Das ist sicherlich das Thema Sonderschiffbau, weil es auch eben sehr erfolgreich ja auch praktiziert worden ist. Und jetzt gucken wir nur auf Papenburg und müssen immer Rostock mitdenken. Das gehört ja dazu, jetzt als Verbund, wo ja auch Flusskreuzfahrtschiffe gebaut werden. Und da kommt ein weiterer Aspekt dazu. Das ist das Thema Offshore-Windenergie und das Thema der Konverterplattformen, die draußen auf See sind, die ja auch früher, weil es einfach billiger waren, irgendwo in Südasien gekauft worden sind. Das geht aber alles gar nicht mehr, weil der Riesenmarkt da ist und nicht mehr geliefert werden kann. Auch da baut ja die Meyer-Werft heute schon für einen europäischen Partner, mit einem europäischen Partner zukünftig zusammen Komponenten. Das wird sich auch ausweiten. Das heißt, wir werden schon ein zusätzliches Standbein bekommen, wenn das alles gelingt, wo wir uns auch immer wieder ein bisschen Luft zum Atmen nehmen, um zu sagen, jetzt ist das Stichwort Kreuzfahrtschiffbau wichtig. Aber wir haben auch noch weitere Schwerpunkte, die eben ganz besonders in der Meyer-Werft, nenne ich es jetzt mal, gebaut werden können. Und da beziehe ich explizit Rostock mit ein, aber die vor allen Dingen natürlich auch am Standort in Papenburg gebaut werden können.
Herr Gelder, was würden Sie jetzt fordern als Betriebsratschef? Was müsste man sozusagen reformieren bei der Meyer-Werft in Papenburg, ganz konkret?
Sie sagen, ich bin nicht der Betriebsratschef, das ist auch gut so, aber selbst als IG Metall-Bevollmächtigter glaube ich, gibt es mehrere Sachen, die geändert werden müssen. Das muss man sehr deutlich sagen dann. Also ich glaube jetzt im Moment die richtige Diskussion zu sagen, wie viel Kapazitäten kann denn die Werft in Papenburg bauen, ist richtig. Ja, ob, ich sag mal, die Logik in der Vergangenheit, 3 Kreuzfahrtschiffe abzuliefern oder sogar darüber hinaus, darüber kann man streiten. Und da würde ich mal ganz vorsichtig sagen dann, das ist wahrscheinlich nicht machbar. Eine vernünftige Neuausrichtung aber auf 2 Kreuzfahrtschiffe pro Jahr mit, ich sag mal, und Anpassung, ich sag mal, an der, ich sag mal auch an Personal, an Know-how, an Qualifizierung, gerade was auch in Anbetracht der neuen Technologien, ja, die halte ich für richtig. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, wenn man bislang war oder stand Papenburg oder der Standort Papenburg ja immer für den Kreuzfahrtmarkt und ich sage mal, das Portfolio jetzt auszuweiten und in den Konverterplattform zu gehen, und zwar nicht nur in Rostock, sondern auch das zukünftig auch in Papenburg möglich ist, halte ich für richtig. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, muss man sich über die Struktur der Werft, darüber muss man sich nochmal drüber unterhalten dann. Ja, also ich glaube, wenn man sich mal anguckt, ich sag mal, wie viele Firmen, die früher Abteilung waren, die man, ich sag mal, eigenständig gemacht hat dann, das sind dann auch Sachen, wo man, glaube ich, drüber reden muss. Das will ich an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen dann. Also es gibt eine Fülle an Maßnahmen dann, aber am Ende des Tages führt das nach meinem Dafürhalten auf jeden Fall dazu. Wir haben tolle Schiffbauer in Papenburg, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, ja, die dafür brennen, Kreuzfahrtschiffbau zu betreiben dann. Und wenn, ich sag mal, auf der einen Seite jetzt die politischen Entscheidungen richtig sind und jetzt auf der internen Seite auch die wirtschaftlichen und die gesellschaftsrechtlichen Fragen alle wieder in die richtige Richtung gestellt wird, dann bin ich sogar um diese Uhrzeit sehr optimistisch, dass diese Werft in Papenburg auch weiterhin eine große Zukunft hat.
Und würden Sie den geforderten Stellenabbau am Ende dann doch schlucken? Als bittere Kröte sind ja mehr als 400 Jobs im Gespräch. Und was mich persönlich überrascht hat, es sollen auch viele Ingenieure betroffen sein.
Ja, also im Detail liegt uns das nicht vor, das will ich sehr, sehr deutlich sagen dann, aber ich finde es etwas unglücklich. In Anbetracht, ich sag mal, wie jetzt die derzeitige Krise zu bewältigen ist, dann es ist für uns, ich sag mal, nicht ganz so nachvollziehbar, dass man uns das Personalproblem, ich sag mal, mit als erstes auf den Tisch gelöst hat. Das muss man sehr deutlich sagen, sondern ich glaube, dass die Finanzierung und die Neuausrichtung oder wie von mir von der Neustadt, dass das erstmal eine viel höhere Priorität hat auf der einen Seite. Und das Zweite ist dann, die Menschen auf der Werft haben es verdient, nicht mehr länger die Diskussion ertragen zu müssen. Dann ja, die Stammarbeitsplätze auf der einen Seite werden abgebaut und wir haben schon Sorge, das will ich dann auch so deutlich sagen, dann, dass die Situation dazu genutzt werden soll, Tarifbeschäftigte nach Hause zu schicken, dann, um den Anteil der Werkvertragsbeschäftigten zu erhöhen. Und das können wir nicht nachvollziehen und wir setzen auch alles daran, das auf jeden Fall zu verhindern.
Wie ist da gerade das Verhältnis der Gelder bei den Werksvertragsarbeitern und den Festangestellten?
War ich nochmal? Oder Herr Dies?
Das Verhältnis zwischen Werksvertragsarbeitern also, und Festangestellten.
Ja, man kann es ja, also auch das ist ja, muss man ja sagen, eine Diskussion, die wir über viele Jahre führen. Wir konnten das bislang immer nur schätzen, aber man muss sehr deutlich sagen, dann, dass ich sag mal, wenn wir dann bei gut 3.400 bei Meier beschäftigt sind, dann sind auch nochmal, ich würde zurzeit zumindest nochmal sagen, zwar die im Kern die gleichen Arbeit machen, zwischen 1.000 und 1.500 auch im Werkvertrag Beschäftigte noch beschäftigt und das muss man dann zusammenziehen. Wir haben diese Zahl jetzt nochmal angefangen. Der Sanierer hat zugesagt, an der Stelle nochmal sehr transparent zu sein dann. Und das ist sicherlich dann auch der erste Schritt in die richtige Richtung, um, ich sag mal, vernünftig darüber zu diskutieren, das finde ich unnötig, qualifiziertes Personal auf der einen Seite abzubauen. Und auch das, finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Wir wollen ja nicht nur eine Neuausrichtung, sondern die Schiffe sollen zukünftig technologisch auf den neuesten Stand sein. Wir brauchen auch Facharbeiter von für morgen und übermorgen. Und deswegen sind wir so hartnäckig an diese Diskussion dran. Wir müssen das Thema Werkvertrag, darf nicht zulasten der Stammbeschäftigten geführt werden dann. Und diesen Kampf werden wir auf jeden Fall auch führen.
Es gibt unheimlich viele Zuschriften bezüglich Luxemburg. Meyer Werft hat ja seinen Stammsitz nach Luxemburg verlagert, Herr Lies. Wenn ich mich richtig entsinne, haben Sie das damals auch kritisiert. Werden dort, und das ist sozusagen der Vorwurf, der mitschwingt in den Zuschriften zahlreicher User und Zuschauer, die Verluste quasi solidarisiert und die Gewinne privatisiert. Besteht diese Gefahr, Herr Lies?
Also ich erinnere mich sehr genau daran. Das war eine extrem heftige Auseinandersetzung, die ja mit der Integration von Turku entstanden ist. Und eine gewisse Logik ist zu sagen, wir brauchen jetzt eine Struktur des Unternehmens. Die braucht eine stark aufgestellte Mitbestimmung, Konzernbetriebsrat. Sie braucht einen Aufsichtsrat, was auch in den Unternehmen dazugehört. Und es war in einer wirklich auch, ich würde mal sagen, emotionalen Auseinandersetzung nicht lösbar. Die jetzige Situation erfordert es aber, alles auf den Tisch zu legen. Und deswegen ist natürlich die ganz klare Botschaft, wir müssen ja sowieso, bevor die öffentliche Hand an irgendeiner Stelle weiterhelfen kann, klar haben, wie sind überhaupt die Eigentumsverhältnisse, die Strukturen. Das, und es sind ja durchaus ganz unterschiedliche Strukturen, zwei Stiftungen, die eine Stiftung Turku, die andere, die dann eben im Grunde Papenburg und Rostock hält. Also das muss man alles aufgliedern. Und ich bin sehr dafür, werbe sehr dafür, dass wir hinterher zu ganz klaren Strukturen kommen, die denen eines Unternehmens einer solchen Größe entsprechen. Und die heißen für mich, das ist ja logisch am Ende, dass der Sitz in Deutschland sein muss. Das erwarten wir eigentlich. Ob das tatsächlich Veränderungen hat, das will ich jetzt gar keinem unterstellen, sondern das muss man als Punkt erstmal auf den Tisch legen und auch sagen, da muss dran gearbeitet werden. Das Zweite ist, wir brauchen eine Mitbestimmung, wie in jedem Unternehmen dieser Größe auch. Und wir brauchen auch einen Aufsichtsrat. Und das ist auch Transparenz, finde ich. Das geht ja auch darum, nachzuvollziehen, wie unternehmerische Entscheidungen getroffen werden. Und wir haben jetzt ja auch eine Struktur, das muss man ja auch dazu sagen, wo wir eben nicht mehr den Gesellschafter selber in der operativen Verantwortung haben. Das war ja auch völlig anders in den Jahren, sondern in der operativen Verantwortung haben wir einen CEO, der jetzt da ist, mit dem wir sehr intensiv seit Anfang des Jahres zusammenarbeiten. Wir haben jetzt zusätzlich den Restrukturierungsverantwortlichen, also ebenfalls den Vorstand, der diese Vorstandsaufgabe wahrnimmt. Es sind ja neue Kollegen, die jetzt diese Aufgabe wahrnehmen und die, glaube ich, auch gerade aus der Erfahrung bei beiden aus Unternehmen kommen, wo das völlig normale Strukturen sind. Und deswegen, glaube ich, müssen wir die Veränderung, die sich im Unternehmen wiederfindet, auch wiederfinden lassen in der Struktur. Und das ist auch gar nicht ungewöhnlich. Im Grunde würden wir das machen, was, glaube ich, selbstverständlich ist. Und es muss uns, und darum muss es uns gehen, um Transparenz gehen. Ich will das, was Thomas Gelder gesagt hat, nochmal aufgreifen, weil ich das auch über viele Jahre verfolge. Die Frage, wie viele Werkvertragsbeschäftigte da sind, die ist ein bisschen differenziert, weil wir haben natürlich Aufträge, die auf der Werft gemacht werden als Werkverträge, weil sie gar nicht von der Werft gemacht werden. Das ist, glaube ich, völlig klar. Tausende wahrscheinlich. Aber wir müssen ja in der Frage, und das war lange eine Debatte, sind wir eigentlich nur dann wettbewerbsfähig, wenn wir die Arbeit, die auf der Werft gemacht wird, nicht mehr von Menschen machen lassen aus der Region, sondern von Menschen, die für Werkverträge herkommen. Da würde ich mal sagen, aber sofort ein No-Go. Das haben wir alles erlebt. Und jetzt will ich nicht aus anderen Branchen wieder berichten, was für Zustände wir hatten. Wir müssen die Werft zu einem Motor auch der Beschäftigung in der Region und für die Menschen der Region weiterhin machen. Und deswegen ist das schon etwas, wo wir alle kritisch drauf schauen. Und deswegen ist da jetzt erstmal Transparenz wichtig, dass man nachvollziehen kann, wer macht denn da welche Aufgabe und könnte vielleicht auch welche Aufgabe machen, wenn sie als externe Leistung nicht eingekauft würde. Das, finde ich, gehört jetzt alles auf den Tisch. Das Schlimme ist nur dabei, dass die Zeit, die wir haben, relativ knapp ist. Das muss man offen sagen. Wir stehen unter einem enormen Druck und deswegen wird man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mit Lücken noch leben müssen. Aber dann muss man ganz klare Strukturen haben, die sicherstellen, dass wir in dieses Fahrwasser, das ich gerade beschrieben habe, auch nachhaltig kommen.
Wie groß ist denn der Zeitdruck, Herr Lies? Wie schnell müssen Sie beispielsweise entscheiden, was Sie jetzt als Land Niedersachsen oder Bund tun wollen? Was für ein Zeitfenster haben Sie?
Ein sehr enges. Das will ich mal offen sagen. Jetzt ist das ein bisschen schwieriger Begriff, ne? Das kann ich, glaube ich, auch beschreiben. Also es ist ein enges Zeitfenster. Ich würde es mal an der Arbeit beschreiben, die wir gerade machen. Also kein Tag ohne Meierwerft. Wirklich kein Tag, wo wir nicht irgendwie Gespräche für den Gruppen zusammensitzen. Das zeigt, glaube ich, den großen Druck, den wir haben. Sehr enger Austausch mit allen Ressorts auch auf der Bundesebene, auch regelmäßig strukturelle, strukturierte Arbeitsgruppen, die daran arbeiten, auf der Bundesebene. Arbeitet man an Lösungen, genau wie wir, bei denen wir noch gar nicht wissen, ob wir sie brauchen. Aber wenn wir wissen, dass wir sie brauchen, dann haben wir vielleicht nicht mehr genug Zeit, sie zu erarbeiten. Und da passiert extrem viel. Und ich will das jetzt auch nochmal mit einem großen Dankeschön auch nochmal verbinden an den Betriebsrat und die IG Metall. Also es, jetzt Samstag wieder Gespräche mit Abgeordneten, nächste Woche Gespräche in Hannover. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass es uns gelingt, auch unabhängig davon, wie groß auch der zeitliche Druck ist, die Kolleginnen und Kollegen der Parlamente sowohl auf der Bundesebene wie auf der Landesebene mitzunehmen, weil wir am Ende immer auch über Fragen sprechen, die politische Mehrheiten brauchen. Und deswegen ist es gut, wenn wir in einem für das, was wir da machen, extrem engen Zeitfenster so gut wie möglich auch zusammenarbeiten.
Könnten Sie denn ausschließen, dass das Land Niedersachsen oder der Bund sich am Ende einkauft bei der Meyer-Werft, so wie früher bei der Salzgitter AG?
Einkauf ist ein netter Begriff, ne? Einkauf klingt so,
Oder
als hätten wir eine
retten?
Wahl, was zu kaufen oder nicht zu kaufen. Also ich kann erstmal gar nichts ausschließen. Das ist ja eine typische Politikerantwort, gebe ich zu. Aber leider ist es so. Ich kann nichts ausschließen. Und alles, was denkbar wäre, müssen wir uns überlegen, erarbeiten und ehrlicherweise auch prüfen, weil es geht ja nicht nur darum, was man machen wollte oder könnte. Es geht auch darum, welche rechtlichen Rahmenbedingungen da sind, welche europarechtlichen Vorgaben da sind. Das ist ja sozusagen, wir sind ja in einem auch Korsett, in dem wir uns befinden, wo ja nicht willkürlich der Staat handeln kann, was ja auch zunächst mal richtig so ist. Also wir müssen alles prüfen. Das ist völlig klar, weil wir brauchen jetzt die Sicherheit, dass das, wovon ich fest überzeugt bin, dass es möglich sein wird, weitere Aufträge zu generieren, dass das erstmal gesichert ist. Das muss, wir brauchen die Sicherheit, die wir den Reedereien geben können, dass die sagen, wir brauchen die Schiffe, damit wir morgen Geld verdienen können. Aber wir wissen auch, wenn wir diese Schiffe bei der Meyer-Werft in Parkenburg platzieren, dann werden sie auch gesichert dort gebaut. Das ist jetzt das, was wir erarbeiten müssen, dass keine Verunsicherung bei den Reedereien entsteht, sondern die genau wissen, okay, allein dadurch, wenn man sieht, mit welcher Intensität sich auch die öffentliche Hand darum kümmert und auch das Projekt nicht im Sinne von wir beobachten mal, was da passiert, sondern wir binden uns mit ein, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Ich denke, das ist schon auch ein wichtiges Signal für gerade für die Kundinnen und Kunden, die möglicherweise oder hoffentlich weiter auf die Fähigkeiten und Kompetenzen der Werft zurückgreifen.
Würde die IG Metall das fordern wollen, Herr Gelder, dass dann, wenn der Staat schon Bürgschaften, Gelder oder Kredite zur Verfügung stellt, dann auch tatsächlich Anteile übernimmt an der Meyer Werft? Also eine Teilverstaatlichung?
Ich kann nicht ganz schnell Ja sagen dann. Also erstmal muss man, ich glaube, würde etwas anders antworten wollen. Sondern die Krise kam ja, ich sag mal, mehr oder weniger über Nacht. Und ich glaube, das muss man an dieser Stelle einfach mal sehr positiv sagen dann, dass es uns innerhalb einer kürzesten Zeit in der Tat, ich sag mal, durchaus eine gute Zusammenarbeit gelungen ist. Ich sag mal, dass auch nicht nur wir, sondern auch Politik das verstanden hat. Und da meine ich dann, ich sag mal, Land und Bund explizit dazu. Und ich erlebe, das bin ja jetzt ein paar Jahre dabei, und ich erlebe auch, was ich finde etwas außergewöhnlich ist, dass das parteienpolitische Geplänkel diesmal weniger bis gar keine Rolle spielt. Alle demokratischen Parteien versuchen, an einen Strang zu ziehen. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig dann. Aber um Ihre Frage zu beantworten dann, wie das dann, ich sag mal, wie die Lösung aussieht, mit Beteiligung oder ohne, das ist oder wäre uns als, ich sag mal, Arbeitnehmervertreter IG Metall eigentlich völlig egal. Wichtig ist nur, dass wir glauben, dass auch, wir haben ja kein Kapazitätsproblem, sondern der Markt ist da. Wir sind auch sehr zuverlässig, dass neue Aufträge in Papenburg auch wieder landen können dann. Und das ist uns egal, mit oder ohne Beteiligung. Wichtig ist nur, dass Politik und Land und Bund die Zeit nutzen dann. Und wenn wir alle an einen Strang ziehen, dann glaube ich, kann es auch eine gemeinsame und vor allen Dingen auch eine tragfähige Lösung geben.
Luisa, du hattest vorhin ja schon eine gewisse Skepsis geäußert, und wir haben auch viele Zuschriften, die deine Position stützen und davor warnen, dass möglicherweise große Summen an Steuergeldern in Gefahr geraten könnten, um die Meyer Werft zu retten. Wie siehst du das?
Ja, ich kann das nur noch mal unterschreiben, was ich vorhin schon angedeutet habe. Also ich bin tatsächlich, wie du sagst, das ist skeptisch, was das angeht, würde sehr darauf drängen, dass man genau abwägt, welches Geld, wie man da, dass man auch an den Exit-Plan tatsächlich denkt. So eine langfristige Verstaatlichung oder Teilverstaatlichung aller Salzgitter AG oder auch wie man Modelle, wie man das bei VW macht, glaube ich, sollten wir hier vermeiden an der Stelle. Ich glaube da tatsächlich am Ende an die Kräfte des Marktes. Und auch wenn wir ja vorhin schon diskutiert haben, dass die Meyer Werft da in einem sehr ungleichen Markt unterwegs ist aktuell und nicht dieselben Voraussetzungen hat wie die Wettbewerber, würde ich doch meinen, da müsste man schauen, dass man andere Strategien findet. Diversifizierung hatten wir vorhin angesprochen, die Standorte alle gemeinsam zu betrachten und zu schauen, wo was am besten bauen. Das wäre sicherlich was. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass sich möglicherweise auch die Unternehmerfamilie Meyer trotz all der Verdienste sicherlich fürs Emsland auch nochmal hinterfragen muss, was da im Management an Fehlern gemacht wurde zuletzt. Und ich denke, erst wenn all das ausgeschlossen ist, erst dann kann man tatsächlich sinnvoll über staatliche Bürgschaften oder Landesbürgschaften sprechen. Das ist wirklich der allerletzte Strohhalm sein, zu dem man greift.
Ich will das einmal aufgreifen, weil das ist, glaube ich, ja auch Sinn und Zweck, dass wir es diskutieren. Genau das machen wir natürlich auch. Also das wäre ja fatal zu glauben, es gäbe hier nur eine Lösung. Und es wird auch nicht nur eine Lösung geben, es muss ein Paket von unterschiedlichen Lösungen geben. Der Zeitdruck ist groß, das will ich nicht von der Hand weisen. Ob das als Gitterthema nicht ein gutes war, das können wir heute sehen. Wir haben die zukunftsfähigste Stahlindustrie insgesamt. Also das heißt, es ist erstmal per se kein Nachteil, aber es ist auch keine Voraussetzung dafür. Und wir werden die Bedingungen anderer Länder nicht ändern können. Also wir dürfen uns nicht aufmachen und sagen, lass uns doch mal in Italien und Frankreich die Bedingungen ändern, damit wir wieder wettbewerbsfähig werden. All das zusammengenommen heißt aber auch, das Land und auch der Bund würden nur dann Unterstützungsmöglichkeiten generieren können, wenn es geprüft wird, dass es eine Perspektive gibt. Also das muss man, glaube ich, immer dazu sagen, weil ich verstehe das auch. Der Eindruck ist ja, jetzt geht das Land da irgendwie rein oder der Bund und sie geben Geld. Ja, aber das setzt ja voraus. Das setzt ja voraus, eine Zukunftsprognose für diese Werft geht. Das wiederum setzt genau das, was Sie gesagt haben, voraus, alles anzugucken und nicht zu sagen, das helfe ich mal mit Geld, aber vielleicht bringt es gar nichts. Das heißt, wir brauchen eine Zukunftsprognose der Werft, die sicherstellt, dass überhaupt öffentliche Hand in der Lage wäre, sich zu unterstützen, wie auch immer die Unterstützung aussieht. Das ist selbstverständlich. Also das müsste auch gewährleistet sein. Aber umgekehrt, wenn das gewährleistet ist, dann finde ich, dann sind wir an einer Stelle, wo ich zumindest für mich als jemand, der jetzt schon lange politische Verantwortung hat, nicht sagen kann, das ist jetzt aber eine Aufgabe, die der Markt lösen muss. Und dann haben wir da am Ende 18.000 Beschäftigte mittel- und unmittelbar in der Region und eine Region, die keine Perspektive mehr hat. Das ist ja eine Verantwortung, die wir haben. Und dann bedarf es unter den Voraussetzungen auch einer Verantwortung die Politik dann übernehmen muss. Und da finde ich, bin ich dankbar, wenn es uns gelingt, daraus keine politische Auseinandersetzung zu machen, sondern rein fachlich. Fachlich kann man immer anderer Meinung sein, aber dass wir da zusammenstehen. Weil das will ich sagen, diese sozusagen Gedanken, das muss alles der Markt lösen. Der löst weder die Wohnungsfrage, noch löst er eine faire Wettbewerbsfrage, noch löst er internationale faire Bedingungen. Also wir müssen aufpassen, dass wir den Staat nicht als Problem sehen, sondern den Staat an der Stelle als etwas sehen, das Rahmenbedingungen setzt und dann, wenn es darauf ankommt, auch stützt. Und das machen wir an anderen Stellen mit anderen Unternehmen, mit Bürgschaften ganz genau. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, aber es setzt immer voraus, genau das, was Sie gesagt haben. Es muss alles geprüft sein und es muss eine Zukunftsprognose und Perspektive geben, die positiv ist. Also sonst kann das gar nicht gehen. Aber ich finde, die Alternative zu sagen, selbst wenn es möglich wäre, könnte es falsch sein, die setzt voraus, dass wir sehend bereit wären, als Staat die Region und die Beschäftigten sozusagen sich selbst zu überlassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Politik, wenn es eine Möglichkeit gibt, wenn es keine gibt, ist ja eine andere Situation. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das tun wird.
Vielleicht zum Schluss noch die letzte Frage, Herr Lies, und Herr Gelder. China, dort entsteht eine neue Kreuzfahrtindustrie. Wie groß ist die Gefahr, dass wir in Europa gar nicht mehr konkurrenzfähige Kreuzfahrtschiffe bauen können, wenn wir dort sozusagen in Serie funktionstüchtige und wirklich gute Kreuzfahrtschiffe gebaut werden?
Naja, mit der Konkurrenz leben wir immer. Da leben wir bei den Autos mit, da leben wir bei Flugzeugen mit, bauen die inzwischen auch. Die Aufgabe in Deutschland muss sein, besser und innovativer zu sein. Wir werden nicht Produkte von gestern für Preise, die höher sind, am Weltmarkt platzieren können. Und das wiederum gibt mir ja den Mut, den ich bei der Meyer Werft habe. Nämlich, wir haben dort immer sowohl was sozusagen Entertainment anging, kann man ja lange darüber streiten, ob man es haben will, aber dafür sind Kreuzfahrtschiffe nun mal da, wie aber auch was Nachhaltigkeitsaspekte und Antrieb angeht, immer die Nase vorn gab. Also das Entscheidende wird nicht sein, dass man hier nur bauen kann. Das Entscheidende wird sein, dass wir auch daran festhalten, dass wir am Standort Papenburg die innovativsten Kreuzfahrtschiffe bauen können und auch mit Innovation immer ein Stück weiter sind. Und meine Gespräche, die ich an verschiedenen Stellen auch mit Reedereien habe, sagen ja genau das. Wir müssen den Menschen morgen ein Angebot für einen Urlaub machen, der diese Aspekte berücksichtigt. Und ich finde, da muss ich wirklich, da muss ich Papenburg, da muss ich die Meyer Werft und müssen sich vor allen Dingen die tollen Kolleginnen und Kollegen echt nicht verstecken.
Herr Gelder, wie ist Ihre Einschätzung? Wie groß ist die Bedrohung von der chinesischen Konkurrenz, die sich dort gerade auf den Weg macht, die Weltmeere zu erobern?
Erstmal muss man ja sagen, dass die Diskussion, ich sag mal, dass in China Kreuzfahrtschiffe gebaut werden, die gibt es ja schon seit einigen Jahren. Ich stelle zurzeit fest, noch sind sie nicht so weit. Und ich glaube in der Tat, ich sag mal, was Innovation, was Qualität angeht, dass die Papenburger, ich sag mal, durchaus in der Lage sein werden, ich sag mal, nicht nur auf gleicher Höhe, sondern möglichst einen kleinen Schritt voraus. Das waren sie in der Vergangenheit immer wieder. Also insofern mache ich mir nicht so viele Gedanken, ich sag mal, was die Konkurrenz aus China geht, sondern ich würde den Fokus einfach darauf legen, dann, dass die Werft einen Neustart braucht, sich neu ausrichten muss, aber dann in der Lage ist, auch weitere Konkurrenz zu ertragen. Es kommt noch ein Aspekt aus meiner Sichtweise hinzu. Ja, der Markt boomt zurzeit. Wir wollen mal alle hoffen, dass das auch für die nächsten Jahre nochmal geht. Und auch das hat der Minister am Anfang nochmal gesagt. Dann, es gibt auch eine ganze Reihe älterer Kreuzfahrtschiffe, wo sich die Reederei dann nochmal die Frage stellen müssen, dann nehme ich nochmal sehr viel Geld in der Hand, um etwas zu modernisieren, oder mache ich gleich einen Schritt und mache in Richtung Innovation und auch was aus ökologischen Gesichtspunkten dann möchte ganz nach vorne. Also glaube ich dann, dass man die Angst um China, man muss das auf, muss immer im Blick haben, was machen die Chinesen, das ist nicht richtig, aber meine, ich habe keine Sorge, dass die Beschäftigten, dass die Kolleginnen und Kollegen auch zukünftig nicht in der Lage sein werden, solche Schiffe zu bauen, sondern in Papenburg hat es immer tolle Produkte gegeben und in Papenburg wird es hoffentlich auch weiter tolle Produkte geben. Dann dafür werden die Beschäftigten schon sorgen.
Luisa, wenn eine junge Frau oder ein junger Mann zu dir käme und dich fragen würde, lohnt es sich, eine Lehre anzufangen bei der Meyer Werft in Papenburg? Was würdest du ihm raten?
Ich bin gespannt.
Naja, ich denke, was die Meyer Werft sucht, das ist ja ganz aktuell. Das sind Elektriker, das sind Projektingenieure, das sind Menschen, das sind Jobs, die überall gebraucht werden. Also insofern ist es, denke ich, immer gut, so eine Lehre anzufangen, erstmal egal bei welchem Arbeitgeber. Und ansonsten würde ich den jungen Menschen raten, was ich allen jungen Menschen rate, die irgendwie beim Berufseinstieg sind, dass man flexibel bleibt, dass man nicht die Erwartungshaltung hat, dass man nach der Lehre auch 40 Jahre noch im selben Unternehmen arbeitet und dass man einfach sich darauf einstellt, dass sich die Arbeitswelt ständig wandelt. Ich glaube, mit so einer Voraussetzung im Hinterkopf kann man nach wie vor sehr gut eine Lehre bei der Meyer-Werft anfangen.
Liebe Luisa, lieber Minister Lies, Herr Gelder, vielen, vielen Dank für die engagierte Debatte. Hoffen wir, dass wir eine kluge Lösung finden für dieses Traditionsunternehmen, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, ein Nordwesten Deutschlands ohne Meyer-Werft möchte sich niemand eigentlich vorstellen. Wir hatten übrigens natürlich auch das Management der Meyer-Werft eingeladen, aber das werden wir ein späteres Mal nachholen. Sie wollten aus zeitlichen Gründen nicht. Aber das wollte ich nur noch einmal zur Klarstellung sagen.
Wenn ich das einmal sagen darf
Ja.
noch dazu, das ist wirklich, also das, was gerade das Management, die jetzt eben auch neu da sind, gerade leistet, also die sind wirklich nahezu jeden Tag auch national und international unterwegs. Das macht mir auch Mut, weil es ich glaube, Thomas, das darf man auch so sagen, jetzt wirklich auch zu einem Hand-in-Hand-Arbeiten kommt. Das Schlimmste, was passieren wäre, wäre, wenn wir uns in unterschiedliche Lager aufteilen. Hier müssen wirklich Werften, und zwar die Sozialpartner gemeinsam und die öffentliche Hand gemeinsam nach Lösungen suchen. Also da, ich will es mal sagen, da erlebe ich auch eine wirklich gute Zusammenarbeit gerade und die ist wichtig, weil wir durchaus ja auch kritische Stimmen in der Vergangenheit nicht ohne Grund auch immer wieder gebracht haben, muss man an der Stelle auch mal sagen, wenn es in der Zusammenarbeit gerade in so einer Krisenzeit, gerade auch mit dem neuen Management, dass da alles gut funktioniert.
Zum Schluss, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir kehren nach der Sommerpause im August mit dem Experten-Talk zurück. Haben Sie bis dahin eine schöne Zeit. Machen Sie es gut.